Ja, wir freuen uns, dass der Bruder Schender aus der Versammlung Wilmersdorf Nord heute unser Gast ist und er hat sich auf das Thema vorbereitet: Mache Jehova zu deiner Zuversicht. Bitte, Bruder Schender.
Vielleicht denkst du schon viele Jahre an Jehova Gott treu und ergeben. Vielleicht bist du aber auch erst seit kurzem mit Jehovas Zeugen verbunden. Vielleicht studieren sie mit dir Gottes Wort. Oder du besuchst heute zum allerersten Mal eine ihrer Zusammenkünfte. Ganz gleich. Ja, haben wir schon Beispiele. Was uns heute hier verbindet, ist wahrscheinlich die wunderbare Zukunftshoffnung, von der die Bibel spricht. Sie spricht von einer neuen, gerechten Welt. Und das ist doch etwas, wo wir ganz schnell ins Schwärmen kommen. Da kommen wir ins Träumen, wir uns vorstellen, wie es sein wird, ein Leben ohne Krankheit zu führen. Ein Leben ohne Sorgen, wie man die Familie ernähren kann. Ein Leben voller Glück und Zufriedenheit. Auf einer paradiesischen Erde, wo es keine atomare Bedrohung gibt, wo es keine Kriege mehr geben wird und so weiter. Aber irgendwann holt uns die Realität bei diesen Träumen meist wieder ein. Uns wird klar, wir sind noch hier, in dieser alten Welt. Wir haben noch mit den Sorgen und Belastungen zu kämpfen. Und uns wird bewusst, bevor Gottes Regierung über die Erde zu herrschen beginnen wird, wird Jehova Gott mit jedem Einzelnen, also auch mit dir und mir, ins Gericht gehen? Ist das ein Gedanke, der uns Angst machen muss? Schauen wir mal in die Bibel hinein, in Sprüche Kapitel 3. Und du kannst die Bibel an dieser Stelle auch aufgeschlagen lassen. Wir werden noch oft auf dieses Kapitel zurückgreifen. Sprüche Kapitel 3. Dort geht der Vers 25 und 26 auf dieses Gericht Gottes ein. Und wir wollen mal schauen, über wen dieses Gericht kommt. Dass wir eigentlich gar keine Angst haben brauchen. Du wirst dich nicht zu fürchten brauchen vor irgendeinem plötzlichen Schrecknis, noch vor dem Sturm über die Bösen, weil er kommt. Denn Jehova selbst wird sich in Wirklichkeit als deine Zuversicht erweisen. Und er wird deinen Fuß bestimmt vor dem Fang bewahren. Also kein Grund zur Sorge. Der Sturm, das Gericht Gottes, kommt nur über böse Menschen. Menschen, die nicht bereit sind, ihn anzuerkennen und nach seinen gerechten Maßstäben zu leben. Wir sind ja hier, weil wir das gern möchten. Und deshalb wird sich Jehova als unsere Zuversicht erweisen. Zumindest hat er diesen Wunsch. Was ist unsererseits dazu erforderlich? Nun ziehen wir einfach den Umkehrschluss. Wir müssen Jehova zu unserer Zuversicht machen. Und das ist ja auch das Thema dieses Vortrags. Wie können wir das tun? Nun, das zeigt der Kontext. Und deshalb wollen wir Sprüche 3, Vers 1 bis 26, so Vers für Vers ein bisschen untersuchen und einige Punkte daraus herausgreifen. Wir beginnen mal mit Sprüche Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Mein Sohn, mein Gesetz vergiss nicht, und meine Gebote möge dein Herz beobachten. Denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden werden dir hinzugefügt werden. Liebende Güte und Wahrhaftigkeit mögen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens und finde so Gunst und Einsicht in den Augen Gottes und des Erdenmenschen. Also, wie kann man Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden erlangen? Indem man Gottes Gesetz nicht vergisst. Das ist ja nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber manchmal habe ich das Gefühl, mein Kopf ist wie ein Sieb. Man liest etwas, man ist begeistert davon, man will es sich gerne merken, aber stellt kurze Zeit später fest, es ist irgendwie wieder weg. Es ist wie durch ein Sieb. Wie kann man dagegen angehen? Wie kann man Gottes Gesetz wirklich verinnerlichen? Und in Vers 4 haben wir den Rat bekommen, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Nun, wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann ist das nicht das buchstäbliche Organ, sondern ein sinnbildliches Organ. Also geht es um den Menschen, der wir innerlich sind. Es geht um den Sitz unserer Beweggründe, unserer innersten Empfindungen, Gedanken. Dorther kommt die Motivation für unser Handeln. Und dort hinein muss also Gottes Wort. Es darf nicht nur im Kopf sein, es muss in das sinnbildliche Herz eindringen. Ein chinesisches Sprichwort sagte, Lehren, die nur ins Ohr dringen, nicht ins Herz, sind wie Speise, die man nur im Traum isst. Nein, davon kann man nicht satt werden. Davon hat man nichts. Und wir wollen ja nicht nur in unseren Träumen die neue Welt, wir wollen sie buchstäblich erreichen. Und deshalb müssen wir Gottes Wort verinnerlichen. Das muss ein Teil von uns werden, ein Teil unserer Persönlichkeit. Nur dann werden wir auch danach handeln. Wozu wird es uns dann antreiben? Zu welcher Handlungsweise? Das erfahren wir in den nächsten Versen 5 bis 8. Vertraue auf Jehova mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Beachte ihn auf all deinen Wegen und er selbst wird deine Pfade gerade machen. Werde nicht weise in deinen eigenen Augen. Fürchte Jehova und weiche vom Bösen. Möge es Heilung werden für deine Nabel und Erquickung für deine Gebeine. Greifen wir auch hier zwei Punkte heraus. In Vers 5, da wurden wir ermuntert. Vertraue auf Jehova. Mit deinem ganzen Herzen. Naja, das ist für manche nicht so einfach, weil man könnte ja sagen, wie soll ich jemandem vertrauen, den ich noch gar nicht gesehen habe? Also um jemandem vertrauen zu können, muss man ihn zumindest kennen. Und deshalb, klar, die Jehova kann man nicht sehen. Die Bibel sagt, Gott ist ein Geist. Also ist es keinem von uns möglich, ihn zu sehen. Deshalb muss es eine andere Möglichkeit geben. Gottes Wort, die Bibel, ist so ein Buch, was uns die Möglichkeit gibt, die Persönlichkeit Jehovas kennenzulernen. Also wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, dann geht es nicht darum, ein Buch zu lesen, einen Bestseller zu lesen, sondern es geht darum, die Persönlichkeit Jehovas zu studieren. Wann immer wir uns also damit beschäftigen, fragen wir uns, was habe ich aus dem, was ich gelesen habe, über Gott Jehova gelernt? Und auf diese Weise kann man ihm Schritt für Schritt näher kommen. Man kann ihn sozusagen mit dem Glaubensauge sehen, ein enges, vertrautes Verhältnis zu ihm aufbauen. In seinem Wort sind auch Prophezeiungen enthalten. Hunderte von Prophezeiungen, die sich erfüllt haben, einige sogar vor unseren Augen. Die Bibel kündigt zum Beispiel für die letzten Tage große Erdbeben an. Etwas, was wir gegenwärtig beobachten können, zum Beispiel in Japan. Die Erfüllung solcher Prophezeiungen stärkt also unser Vertrauen in Jehova als einen glaubwürdigen Gott. Das, was er voraussagt, das trifft ein. Und das macht uns Mut, auch auf das zu vertrauen, was er über die Zukunft sagt. Beim Studium der Bibel, da lernt man auch Grundsätze kennen. Wenn man diese im Leben anwendet, spürt man die guten Ergebnisse. Und auch das stärkt das Vertrauen in den Autor dieser Grundsätze. Man erkennt, dass es Jehova wirklich gut mit uns meint, dass es zu unserem Besten ist, nach solchen Grundsätzen zu leben. Es wirkt sich auf das eigene Leben immer gut aus. Auf diese Weise kann man also mit Jehova vertrauter werden und auch lernen, ihm zu vertrauen. Das schließt natürlich noch mehr ein. Denn das Studium der Bibel macht auch deutlich, dass Jehova eine Organisation hat. Ein Teil davon ist im Himmel und ein Teil davon ist auf der Erde. Und auf Jehova zu vertrauen, heißt auch darauf zu vertrauen, dass er diese Organisation hier auf der Erde, die aus Menschen besteht, gebraucht. Dass sein Segen auf deren Tätigkeit ruht. Und damit tun sich manche schwer, sich einer Organisation zu unterwerfen, das schafft ihm irgendwie so ein ungutes Gefühl. Deshalb helfen wir bitte auch unseren Freunden der Wahrheit, Jehovas Zeugen sind keine geheime Organisation. Wir haben zum Beispiel ein Video über die Organisation. Wir haben Publikationen, die das Wirken dieser Organisation und die biblische Grundlage, auf der sie aufgebaut ist, auch ganz ausführlich beschreiben. Gut, wenn wir das für uns persönlich studieren und auch unseren Freunden der Wahrheit beim Bibelstudium Kenntnisse über die Organisation vermitteln. Nur dann lernen sie die Wirkungsweise dieser Organisation verstehen und lernen auch dieser Organisation zu vertrauen und lernen darauf zu vertrauen, dass Jehova hinter all dem steht und sie gebraucht. Genauso ist es auch in den Versammlungen. Die Versammlungen, auch wenn wir sagen, Jehova ist der Souverän, Christus ist das Haupt der Versammlung, letztlich wird die Versammlung von Menschen geleitet, von Ältesten, von Dienstanfähigen. Und auch da tun sich manche schwer. Und auch da wollen wir unseren Freunden der Wahrheit helfen, das als von Jehova kommend anzuerkennen. In der Welt, da herrscht ja heute so ein bisschen eine Abneigung gegen Führung durch andere. Aber innerhalb der Organisation Jehovas haben wir dafür keinen Grund. Warum? Nun, es wurde einmal Folgendes gesagt. In der Organisation Jehovas herrscht kein unabhängiges Denken vor. Wir haben gute Gründe, den Männern zu vertrauen, die unter uns die Führung übernehmen. Zum Beispiel wird jemand nur dann zum Ältesten ernannt, wenn er die biblischen Voraussetzungen erfüllt, die in 1. Timotheus 3, in den Versen 1 bis 7 aufgezeichnet sind. Älteste werden gelehrt, freundlich, liebevoll, hilfsbereit zu sein und gleichzeitig an Jehovas gerechten Maßstäben festzuhalten. Die Ältesten bleiben bei der biblischen Wahrheit. Das heißt, sie halten am zuverlässigen Wort fest, damit sie imstande sind, durch die gesunde Lehre zu ermahnen. Natürlich sollten wir ihre menschlichen Unvollkommenheiten nicht überbewerten, zumal wir alle unvollkommen sind. Statt wegen der begrenzten Fähigkeiten der Ältesten enttäuscht zu sein und ihren Rat leicht zu nehmen, wollen wir ihre biblisch begründete Leitung als von Gott kommend annehmen und schätzen. Naja, und wenn unsere Freunde der Wahrheit das lernen sollen, naja, dann müssen wir das bei uns beobachten, dass wir das so sehen und auch so handhaben und bereitwillig mit diesen Männern zusammenarbeiten. Und deshalb wäre es natürlich auch schön, wenn wir die Ältesten mal mit zum Bibelstudium nehmen oder wenn unsere Freunde der Wahrheit in den Saal kommen, dass wir die Ältesten auch mal vorstellen, dann merken sie, wer diese Männer sind, wie sie mit anderen umgehen und sie lernen, ihnen als einer von Gott kommenden Leitung zu vertrauen. Das war ja der Gedanke, vertraue Jehova mit deinem ganzen Herzen. Und dann stand noch, beachte ihn auf all deinen Wegen. Das setzt natürlich auch wieder voraus, dass man Jehova als Souverän anerkennt, der auch das Recht hat, Maßstäbe festzulegen. Und dass man versteht, dass das zum eigenen Vorteil ist, nach diesen Grundsätzen zu handeln. Und dann ist man auch bereit, ihn wirklich auf allen Wegen zu beachten. Das heißt, auch in dem sogenannten privaten Bereich unseres Lebens. Also wenn es um die Frage geht, was für Unterhaltung führe ich mir zu? Wie kleide ich mich? Wen heirate ich? Ja, selbst in solchen Fragen forscht der Anbeter Jehovas gern und bereitwillig nach, um zu sehen, was sagt denn Gottes Wort dazu und lässt sich dann von den wahrhaftigen Grundsätzen auch gern im Leben leiten. In der neuen Welt, und das war ja der Eingangsgedanke, die wollen wir alle erreichen, in der neuen Welt, da gibt es nur noch Gottes Grundsätze, nicht mehr die dieser Welt. Und deshalb, wenn es unser aufrichtiger, von Herzen kommender Wunsch ist, in der neuen Welt zu leben und das so bald wie möglich, ja warum dann nicht schon heute in allen Bereichen unseres Lebens nach den dann gültigen Grundsätzen handeln und entscheiden? Das ist doch nahe. Auf diese Weise zeigen wir auch, dass wir Jehova wirklich zu unserer Zuversicht machen und dass wir ihm fest vertrauen. Der Leitsatz wäre also, der Weg, der meine Beziehung zu meinem himmlischen Vater festigt, das ist für mich genau der richtige. Weiche vom Bösen, hatten wir hier noch gelesen. Naja, da mögen wir sofort daran denken,
Du sollst nicht morden, nicht Ehe brechen, nicht stehlen.
Klar, das gehört alles dazu, wenn man das Böse meiden will. Aber es ist noch eine Sache, die wir hier gerne erwähnen wollen. Vom Bösen zu weichen, was hilft dabei? Gottes Furcht wird hier gesagt. Gottes Furcht ist ja diese Furcht, etwas zu tun, was hier über uns fallen wird. Das heißt, wir mögen im Denken, im Handeln, in der Sichtweise uns nach Gottes Maßstäben ausrichten. Und das auch in Bezug auf unsere Brüder und Schwestern. Es ist ja schön, dass heute so viele hier so eng zusammenrücken in diesem Königreichssaal. Aber es ist ja so, wenn man so eng zusammenarbeitet, dann deckt man ja bei anderen auf Fehler und Schwächen. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hat man ja die Neigung, dass man das komischerweise immer viel schneller entdeckt, als die Guten sein. Und da muss man einfach was dagegen tun. Und da hilft uns auch so der Blickwinkel Jehovas. Da wurde mal Folgendes gesagt, was Jehova für eine Fähigkeit hat. Jehova verfügt über die erstaunliche Fähigkeit, bei jedem einzelnen Christen zu sehen, über welches Potenzial er verfügen wird, wenn er in der neuen Welt zur Vollkommenheit gelangt ist. Also Jehova kann schon den Film nach vorne spulen, schon mal schauen, was wird aus dir in der neuen Welt, was für eine Persönlichkeit, was für eine Perle wirst du dann sein. Und Jehova hat noch eine Fähigkeit, er kann den Film zurückspulen. Ihm ist auch bekannt, welche Fortschritte der Einzelne schon gemacht hat. Daher besteht für Jehova kein Grund, sich auf jede Schwäche des Fleisches zu konzentrieren. Das ist ein toller Gedanke. Also wenn wir das auch so versuchen, mal uns vorzustellen, was steckt in meinem Bruder, meiner Schwester für ein Potenzial, wie wird er oder sie sein, wenn die Belehrung Jehovas weiter auf sie einwirkt, und was ist schon erreicht worden, wie war denn derjenige noch vor einigen Jahren, welche Fortschritte hat er schon gemacht. Das hilft uns, unsere Brüder so zu sehen, wie Jehova sie sieht, und dann sind sie auch für uns kostbar und liebenswert. Und dann sind wir viel schneller geneigt, über ihre menschlichen Macken, die wir ja auch haben, und von denen wir ja auch hoffen, dass andere darüber hinwegschauen, das dann leichter zu übergehen. Auch gestützt auf das Opfer Jesu, jetzt in diesen Tagen wird uns ja unsere eigene Unzulänglichkeit bewusst, und wir sind umso dankbarer für die Vergebung Gottes, die uns zuteil wird. Und das wollen wir natürlich auch gern anderen zuteil werden lassen. Ja, schauen wir wieder in die Bibel hinein, in Sprüche Kapitel 3. Da wollen wir uns zum nächsten Block zuwenden, Sprüche 3, Vers 9 bis 12. Ehre Jehova mit deinen wertvollen Dingen und mit den Erstlingen deines ganzen Ertrages. Dann werden deine Vorratslager mit Überfluss gefüllt werden und deine eigenen Kelterkufen werden von neuem Wein überfließen. Die Zucht Jehovas, o mein Sohn, verwirf nicht, und seine Zurechtweisung widere dich nicht an. Denn wen Jehova liebt, den weist er zurecht. Ja, wie ein Vater einen Sohn, an dem er Gefallen findet. Der erste Gedanke war, ehre Jehova mit deinen wertvollen Dingen. Was sind denn die wertvollen Dinge, die wir haben, mit denen wir Jehova ehren können? Und es sind unsere Fähigkeiten, die wir haben. Auch unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Mittel, die wir zum Beispiel jetzt auch in den letzten Tagen, Wochen so verstärkt eingesetzt haben, um andere Menschen zum Abendmahl des Herrn einzuladen. Da haben wir gern und bereitwillig vermehrt Zeit und Kraft in Predigtwerken eingesetzt. Und bei unseren Freunden der Wahrheit mag, je mehr ihre Liebe zu Jehova wächst, auch der Wunsch aufkommen, mit anderen über das Gelernte zu sprechen. Das sind vielleicht erste Familienmitglieder, Nachbarn, Arbeitskollegen oder Schulkameraden, und später entsteht der Wunsch, sich am organisierten Werk der Zeugen Jehovas mitzubeteiligen. Und dann freuen wir uns darüber, mit ihnen so Schulter an Schulter in diesem Werk vereint zu sein. Uns selbst Jehova zu geben, uns Jehova hinzugeben und das durch die Taufe zum Ausdruck zu bringen, ist auch das Wertvollste, was wir überhaupt haben. Aber auch die Zeit und Kraft, die wir einsetzen bei der Errichtung solcher schönen Königreichssäle, bei deren Instandhaltung, Da ist ja auch immer viel zu tun, sich dazu zur Verfügung zu stellen. Da ehren wir Jehova in unseren wertvollen Dingen. Aber auch wenn wir uns um Familienangehörige kümmern, die vielleicht pflegebedürftig sind, die krank sind, auch das ist eine Form des Heiligen Dienstes. Dass wir nach unseren Brüdern schauen, dass wir Witwen, vaterlosen Knaben zur Seite stehen. Auch das ist sehr, sehr wertvoll in Jehovas Augen. Und auch die materielle Unterstützung des Werkes durch unsere Spenden als Beispiel. Ein 9-jähriges Mädchen, das teilte vor kurzem ihr gespartes Geld von sich aus in 2 Beträge, und zwar in 13 Euro und 18 Euro. Den kleineren Betrag gab sie im Spendenkasten im Königreichssaal, um die Versammlung zu unterstützen. Den größeren Betrag schickte sie an das Zweitbüro mit einem kurzen Brief. Darin hieß es: Dieses Geld ist für das weltweite Werk. Ich will mithelfen, dass viele Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt die gute Botschaft predigen können. Das mache ich von Herzen gern, weil ich Jehova ganz lieb habe. Und das verrät uns nachher bereits. Es kommt gar nicht auf die Menge an, obwohl sie beim Kind schon eine Menge Geld ist. Es kommt in erster Linie auf das Motiv an. Wie war das Motiv? Das mache ich von Herzen gern, weil ich Jehova lieb habe. Das ist das Entscheidende, dass wir also aus Dankbarkeit, aus Wertschätzung, Liebe zu unserem Gott Jehova unsere Zeit, Kraft und Mittel auch gern für ihn einsetzen und damit ihn mit unseren wertvollen Dingen ehren. Liebe ist auch das Motiv bei dem Gedanken, den wir in Vers 11 gelesen haben, 11 und 12, da ging es ja um die Zucht Jehovas, die man nicht verwerfen sollte. Warum? Na, weil sie ein Ausdruck der Liebe Gottes ist. In Sprüche 14, Vers 12, da steht folgender Gedanke: Es gibt einen Weg, der für einen Mann gerade ist, aber sein Ende sind nachher die Wege des Todes. Naja, wir wollen ja nicht im Sturm, der über die Bösen kommt, unser Ende finden. Wir wollen ja unser Ziel, die neue Welt, erreichen. Deshalb ist es doch gut, wenn wir, falls wir vom Kurs abkommen, jemanden haben, der uns wieder zurückbringt. Der es also gut mit uns meint. Der als Ausdruck der Liebe unseren Kurs wieder korrigiert. Und das kann auf ganz verschiedene Weise sein. Wir lesen in der Bibel und merken auf einmal, das bin ja ich. Hier geht es ja um meine Situation, das betrifft mich ja. Oder irgendein Beispiel gemacht worden. Oder in einem Vortrag, in einem Programm kommt, in der Zusammenkunft, merken wir auf einmal, das ist ja genau meine Lebenssituation. Und da erhalten wir vielleicht Rat. Oder das sind unsere Eltern, es sind der Ehepartner, es sind die Ältesten der Versammlung oder gute Freunde, ganz gleich. Nehmen wir das bitte als von Jehova kommend an, wenn sie uns biblisch begründeten Rat geben. Weil solange uns noch jemand Rat gibt, zeigt das, dass jemand an uns interessiert ist. Ansonsten würde man sagen, lass ihn doch laufen. Hat sowieso keinen Sinn mehr. Das wäre schade. Deshalb schätzen wir es, wenn andere uns Rat geben und uns damit helfen. Natürlich wollen wir auch schätzen, dass die Organisation Gottes das Verständnis biblischer Wahrheiten immer wieder korrigiert und auf dem Laufenden hält und uns auch so hilft, mit Jehova und seiner Organisation Schritt zu halten, auf dem richtigen Kurs zu bleiben. Ja, kommen wir zum nächsten Block, ab 13 bis 18, da wird es gezeigt, was uns wirklich glücklich macht. Nämlich, glücklich ist der Mensch, der Weisheit gefunden hat und der Mensch, der Unterscheidungsvermögen erlangt. Denn sie als Gewinn zu haben, ist besser als Gewinn an Silber zu haben. Und sie als Ertrag zu haben, besser als selbst Gold. Sie ist kostbarer als Korallen und alle anderen Dinge, an denen du Lust hast, können dir nicht gleichkommen. Länge der Tage ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken sind Reichtum und Herrlichkeit. Ihre Wege sind Wege der Lieblichkeit und alle ihre Pfade sind Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens für die, die sie ergreifen und die sie festhalten, sind glücklich zu nennen. Hier wird von Weisheit gesprochen. Weisheit macht glücklich. und ist viel kostbarer als Gold, als Korallen oder alles, woran Menschen so müssen, Freude haben, wonach sie streben. Was macht Weisheit so begehrenswert? Naja, Weisheit ist ja nicht einfach nur Wissen. Weisheit ist ja die Fähigkeit, das Wissen, das man erworben hat, auch im täglichen Leben anzuwenden. Damit Probleme von vornherein zu erkennen, zu vermeiden oder wenn man in Problemen steckt, jetzt wieder einen Weg zu finden, um da wieder rauszukommen oder auch um anderen zu helfen, mit Schwierigkeiten besser fertig zu werden. Das macht einen so glücklich und zufrieden, wenn man Lösungen hat für die täglichen Herausforderungen, denen man begegnet. Naja, und das anzuwenden, darauf kommt es eigentlich an. Das hat auch eine folgende Familie verspürt, die über ihre Situation Folgendes sagte. Es geht um die Ehe. Die Familie ist heute großen Belastungen ausgesetzt. Da heißt es, der Rat der Bibel hat, wenn angewandt, vielen geholfen, aus einer einst unglücklichen Ehe eine glückliche zu machen. Das haben Jung Kuhn und Mai Siu erlebt. Die ersten 7 Jahre unserer Ehe waren alles andere als glücklich, gesteht Jung Kuhn und erklärt. Ich habe nur sehr wenig Zeit mit meiner Frau und mit meinen beiden Töchtern verbracht. Oft bin ich über Nacht an meinem Arbeitsplatz geblieben. Obwohl sie materiell gesehen nichts entbehren mussten, waren sie unglücklich. Seine Frau äußert sich wie folgt dazu. Mein Mann sorgte materiell für uns, aber das war auch alles. Um sämtliche Familienangelegenheiten musste ich mich selbst kümmern. Das habe ich ihm wirklich übel genommen. Sie dachten bereits an eine Trennung. Jokun hatte auch noch andere Probleme in der Verwandtschaft. Er hatte eine Schwester, die wohnte 100 Meter von ihm entfernt, aber er hatte 7 Jahre lang mit ihr kein Wort gesprochen. Heute führt er eine glückliche Ehe und hat zu seiner Schwester ein ausgezeichnetes Verhältnis. Wie ist das möglich? Was hat diese Veränderung bewirkt? Sie sagen, meine Frau und ich fingen an, mit Jehovas Zeugen die Bibel zu studieren und ihre wöchentlichen Zusammenkünfte zu besuchen, erklärt Jehova. Seine Schwester tat genau das Gleiche. Sie begannen, das Gelernte anzuwenden und waren erstaunt über die guten Ergebnisse. Jung Kuhn verschaffte sich eine andere Beschäftigung, sodass es ihm möglich war, nicht nur für die materiellen, sondern auch für die geistigen und emotionalen Bedürfnisse seiner Familie zu sorgen. Sie sind nun eine glückliche, geeinte Familie. Was war der Schlüssel? Naja, sie haben das Bibelstudium nicht nur genutzt, um Wissen zu erwerben, sondern haben die darin enthaltenen Grundsätze, die sie gelernt haben, auch angewandt. Und das war der Schlüssel, um die Situation wesentlich zu verbessern. Naja, das kann auch uns so gelingen. Jetzt haben wir anhand dieser Verse gesehen, wie wir Jehova zu unserer Zuversicht machen können, wie wir ihm näher kommen, wie wir lernen, ihm zu vertrauen und die Anleitung, die er uns gibt, im täglichen Leben anzuwenden. Was bewirkt das? Nun, wir lesen im Vers 23, dass wir Sprüche 3, Vers 23, in diesem Fall wirst du auf deinem Weg in Sicherheit wandeln und selbst dein Fuß wird nicht an irgendetwas anstoßen. Wie ist das gemeint? Heißt es nun, dass an dem Zeugen Jehovas überhaupt nichts passieren kann? Nein, das wäre toll. Wir wissen selber, dass es nicht so ist. Auch wir haben mit Krankheiten, wir haben mit Todesfällen zu kämpfen und mit anderen Schwierigkeiten. Auch unsere Brüder sind von dem Erdbeben in Japan betroffen. Das ist damit also nicht gemeint. Wir brauchen uns aber nicht zu fürchten vor der großen Drangsal, von der die Bibel spricht, die kommen wird. Da wird Jehova sein Volk als Gruppe, als Ganzes gesehen, in Sicherheit wandeln lassen. Der Johannes, der sah in einer Vision in der Offenbarung, Kapitel 7, Vers 13 und 14, dass eine große Volksmenge aus dieser Drangsal kam, die also diese schwierige Zeit und das Eingreifen Gottes überlebt hatten. Das ist die Zuversicht, die wir haben können. Obgleich vielleicht der Einzelne bis dahin noch sein Leben verliert, aufgrund der Lebensumstände oder vielleicht auch in der politischen Zeit. Dann haben wir die Zuversicht, in Gottes Gedächtnis zu ruhen, bis zur Zeit der Auferstehung. Wir haben also allen Grund, optimistisch nach vorn zu schauen. Die neue Welt, das ist nicht nur so ein Traum, den wir haben. Da gibt es eine solide biblische Grundlage dafür, weil Jehova, der lebendige Gott, dahinter steht, er wird seinen Vorsatz auf jeden Fall verwirklichen. Und ob du und ich, ob wir dabei sein werden, naja, das haben wir selbst mit in der Hand. Jehova hat die Grundlage gelegt durch das Opfer Jesu. Und das machen wir uns ja an diesem Wochenende auch ganz deutlich bewusst. Aber für uns kommt es darauf an, jetzt, hier und heute, Jehova zu unserer Zuversicht zu machen. Dann werden wir die neue Welt nicht nur in unseren Träumen erleben, sondern buchstäblich dabei sein, wenn Jehova seinen Vorsatz verwirklicht. Und das wünsche ich mir, nicht nur für mich, sondern auch für dich.
Das gemeinsame Wachstumsstudium. Und vor allen Dingen wollte ich auch noch mal darauf hinweisen, morgen Abend dann das Gedächtnismahl für die Versammlung Kreuzberg Mitte um 19.45 Uhr und um 21.15 Uhr die Versammlung Kreuzberg West. Und dort werden wir uns auch wiedersehen, zumindest auch im Übergang dann. Und da freuen wir uns drauf, dass wir diese gemeinsame Zusammenkunft dann ja, wir bitten nun Bruder Michael Becker zum Wachstumsstudium.